Schön, mal wieder hier zu sein. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich bin ganz voll beladen. Aber jetzt kommt erstmal der Werbeblock. Wie ihr wisst, ich bin ja mit im Christusforum im Vorstand und ich habe euch hier vorne draußen ausgelegt Wertekanon. Das ist ein kleines Heft, wo wir aufzeigen, für was uns wichtig ist, für was wir als Gemeindeverband stehen und was zentrale Werte sind. Und ich möchte es jedem anbefehlen, das ist wirklich, wirklich hervorragend geworden. Ich habe großes, dickes Lob schon von einigen Leuten bekommen. Da haben sich ein paar Leute von unserem Umfeld richtig, richtig Arbeit gemacht, das kurz und prägnant zu formulieren. Und dazu habe ich noch ein paar Postkarten mit ausgelegt. Wir haben ein paar Postkarten. Hier ist eine Postkarte zu unserer Region. Wir sind hier Region 13. Da gibt es Postkarten dazu und es gibt ein paar andere Postkarten. Die sind richtig schön, richtig toll. Die kosten normalerweise auch ein bisschen Geld. Und ihr habt bestimmt irgendwo eine Spendenbox. Schmeißt da pro Postkarte 1-2 Euro rein und gibt es dem die Spendenbox gehört. Dann braucht ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn er euch da bedient. Das vorneweg. So, und jetzt zur Predigt. Wir haben ja gerade vorhin im Anspiel ja gesehen, dass da einige Menschen so durchleuchtet wurden. Es wurde geprüft, ob sie die Voraussetzung für den Zugang zum Himmel haben, so der Gabriel als Endgegner. Der Endgegner ist die letzte große Prüfung, aber wenn wir unser Leben reinschauen, dann merken wir, es geht ja, gerade wenn man die Jahreslosung liest, sind wir aufgefordert, nicht nur so eine Endprüfung irgendwie zu bestehen, sondern letztlich grundsätzlich zu prüfen. Und ich möchte mit euch gerne mal den kompletten Abschnitt, einen kleinen Abschnitt ab Vers 12 von 1. Thessalonicher 5 lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, bitte schlagt sie auf. Ich würde empfehlen, nehmt eure Bibel mit, besten Papier, analog, weil das merkt man sich besser. Das geht besser ins Kopf und ist besser in Erinnerung. Ich lese ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Seht zu, dass niemand jemand Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit nach dem Guten, sondern sowohl zueinander als auch zu allen. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, und jetzt kommt's, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Heute soll es ja darum gehen, wie prüft man eigentlich? Wie macht man das, wenn man etwas prüft? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hilft es immer, wenn ich Dinge einfach mal runterbreche auf einen ganz normalen, einfach prinzipiellen Alltagssituation, die jetzt nicht unbedingt was Frommes ist, sondern einfach was, wie mache ich das eigentlich? Wie läuft das im normalen Leben? Und angenommen, ich benötige einen Stab für einen speziellen Zweck. Und es ist wichtig, dass er gewisse Eigenschaften hat, damit er seinen Zweck erfüllen kann. Und jetzt sage ich zum Beispiel, okay, ich brauche einen Stab, der ist rund. Der soll rund sein. Jetzt habe ich hier zwei dabei. Ich mache eine optische Prüfung. Also Vorgabe ist, der Stab soll rund sein. Ich mache eine optische Prüfung. Ja, sind beide rund. Es gibt keine genaueren Angaben. Das heißt also, diese reine optische Prüfung reicht. Die ist genau genug. Rund. Und dann habe ich noch eine Angabe, sage, okay, der Stab soll maximal 97 cm lang sein. Maximal 97, okay, da reicht die optische Prüfung, das ist kein Meter, das sind keine 90 Zentimeter, das sind, wenn es gut geht, 60. Also, das kann ich abschätzen. Aber bei dem da, ja, was ist er? 97, 98, 100, 70, was ist er? 98, okay. Wir brauchen eine Messung. Das kann ich nicht mehr schätzen. Ich brauche ein Messmittel. Ich brauche etwas, womit ich messen kann. Jetzt haben wir die, also, und wenn ich sage, der Stab soll 97 cm lang sein, das denken wir gar nicht so groß drüber nach, aber es sind 97 cm. Es sind keine 97 Zoll, es sind keine 97 Ellen, es sind keine 97 Fuß. Das heißt also, ich brauche ein Messmittel, das mir das auch zur Verfügung stellt. Und ich habe hier ein Messmittel, da ist auch eine Zollskala drauf. Und wenn ich nicht aufpasse, dann messe ich falsch. Dann sage ich, okay, das Ding hat... Warte mal. Nö. Später vielleicht. So, da kann ich jetzt mal messen, ich komme jetzt auf einen Zahlwert von 38,33 Zoll. Und das sind, wollen wir mal messen, es sind 96,8 Zentimeter. 96,8 Zentimeter. Aber es gibt noch etwas, das tricky ist. Ich habe einen Meterstab. Ha, kein Problem. Ist ja alles metrisch. Und da komme ich jetzt auf 103. Wie kann denn das sein? Genau. Falsch rum angelegt. Habe ich von vorne oder von hinten gemessen? Und du wirst nicht glauben, sowas passiert mir regelmäßig. Und ich schneide was ab und es passt nicht. Weil ich den depperten Meterstab falsch rum angelegt habe. Gerade wenn es so in der Ecke rum, um einen Meter rum ist, fällt das gar nicht so auf, weil von vorne und von hinten ungefähr gleich. Das heißt also, wenn ich etwas messe, wenn ich etwas erfassen will, ich habe eine Angabe, ich brauche das richtige Messmittel, ich muss wissen, wie man damit umgeht, damit ich auch richtig messe, richtig prüfe. Sind das maximal 97 Zentimeter? Ja, es sind maximal 97 Zentimeter. Okay, beide sind noch im Rennen. Beide sind noch im Rennen. Jetzt heißt es hier, okay, Material soll Eschenholz sein. Ich bin jetzt kein Holzfachmann. Da habe ich echt ein Problem. Ich habe keine Ahnung, ob das Eschenholz ist. Und was mache ich normalerweise? Ich gehe zu jemandem, der Ahnung hat. Wenn ich jetzt in einer Firma wäre, irgendwo in einem von mir Holzfachhandel oder sowas, würde ich zu meinem Chef gehen und sagen, du, ich habe keine Ahnung, ob das Eschenholz ist. Moment, ich zeig's dir. Und jetzt lehrt er mich, die Holzarten zu unterscheiden. Wenn das nächste Mal so eine Anweisung kommt, Eschenholz, dann kann ich sagen, ja, es ist Eschenholz. Es ist nicht Fichte, es ist nicht Kiefer, es ist nicht Eiche, es ist nicht sonst irgendetwas, es ist Eschenholz. Jetzt gehen wir davon aus, das ist Esche. Sind immer noch beide rein. Und jetzt sage ich, okay, der Umfang soll zwischen 7 und 7,5 Zentimeter sein von diesen Stäben, von dem Stab, den ich brauche. Jetzt habe ich ein Problem. Wie misse ich da einen Umfang? Und auch mit dem, ich hab's daheim probiert, das ist gar nicht so einfach, da den Umfang zu messen. Aber es gibt Lösungen dafür. Und ich habe ja eine Prüfungsanleitung, da schaue ich nach und da steht jetzt, nimm eine Schnur, wickel sie zweimal rum, markiere die entsprechenden Punkte, wo das zweite Mal dran ist, nimm die Schnur ab, bring die beiden Punkte übereinander und miss die Länge. dann hast du den Umfang. Und so mache ich das da. Ich lege das am Meterstab ab und stelle fest, der hier hat 7,1 cm Umfang. Also, wie prüfe ich? Ich brauche zum Teil Anleitungen. Ich brauche zum Teil ganz klare Anweisungen, wie das zu machen ist. Weil ich mit meinen aktuellen Messmitteln, die sind dafür, für diese Prüfung, nicht direkt geeignet, sondern nur indirekt. Indirekt. Und wenn ich jetzt indirekt messe, dann muss mir jemand sagen, entweder ich bin selber, komme selber drauf, wie es geht, aber normalerweise in der Prüfanleitung steht das drin. Weil ich nicht davon ausgehen kann, dass wenn ich jemanden beauftrage damit, dass er selber drauf kommt, wie es geht. Und ich will ja klare Ergebnisse haben und nicht geschätzte. Also hier ganz klar. Und jetzt auf einmal ist der raus. Mit der letzten Prüfung ist klargestellt, der ist es. Was jetzt weiterhin dazu kommt, damit eine Prüfung gut wird, lassen wir es liegen. Ist, für was prüfe ich eigentlich? Für was? Was ist Sinn und Zweck? Es geht nicht darum, dass ich sage, okay, jetzt habe ich einen Stab, der ist maximal Y, maximal 95 cm lang, hat einen Umfang von 3 mm, hat Eschenholz, ja, und ist rund. Und dann lege ich ihn weg und das war's dann. Wichtig ist, wenn ich etwas prüfen soll, dann sollte ich wissen, wozu ich prüfe. Was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Um was geht es eigentlich? Und wenn ich jetzt noch die Information habe, ich brauche einen Stab, der für eine Kinderschneeschaufel gedacht ist. Der Stab soll eingesetzt werden, damit er in der Schaufel montiert wird, damit Kinder im Winter Schnee schaufeln. Und auf einmal macht das Sinn. Für einen Erwachsenen brauche ich einen längeren und vielleicht auch einen stärkeren. Der wäre zu klein. Und der ist überhaupt nicht geeignet. Das heißt also, wenn ich weiß, um was es geht, hilft mir das enorm zu klären, ob das, was ich geprüft habe, auch sinnvoll ist. Und das können wir auch geistlich übertragen, wenn ich geistlich etwas prüfe. Wenn ich etwas klären will, dann sage ich, Herr, wie ist es eigentlich? Wenn wir in der Gemeinde Fragen bewältigen, wie gehen wir dort damit um? Dann muss ich wissen, um was geht's eigentlich? Was ist die Frage dahinter? Was ist das Thema dahinter? Dieses Wissen, um was es geht, ist zentral, um Fehler zu vermeiden. Wie gesagt, ich habe hier zwei Späbe und der ist definitiv für die Kinderschaufel nicht geeignet. Hätte ich dagegen, habe ich gesagt, wer aber geht dagegen, hätte, weiß ich, sage, oh ja, ich, im Sommer haben wir wieder Zeltlager und ich habe einen Workshop für einen Bogen, um Bogen zu bauen und zum Bogenbauen gehört auch dazu, dass man Pfeile macht. So, und ich kriege eine Prüfanleitung und da kommt das Ding dabei raus und sagt, ich brauche Stäbe für. Entschuldigung, ich brauche Stäbe, um Pfeile zu machen. Schwierig, daraus einen Pfeil zu machen. Den müssen wir ganz schön runterschnitzen. Da wird klar, das passt nicht. Oder andersrum. Wenn ich jetzt aus Versehen mir die Prüfanleitung, also ich soll eigentlich einen Stab prüfen, der für so eine Schneeschaufel gedacht ist und ich greife mir aus Versehen die Prüfanleitung für einen Pfeil. Und jetzt kommt und sagt, hey, nö, der fällt durch. Eigentlich müsste es der sein. Und wenn ich ein bisschen mitdenke, da wäre jetzt zu meinem Chef gesagt, irgendwas passt da nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der für eine Schneeschaufel geeignet ist. Ich habe lauter Ausschuss. Ich habe ein Packen von Stäben bekommen, die muss ich alle wegschmeißen. Das kann doch nicht sein. Und dann wird mein Chef die Anleitung in die Hand nehmen. Dann sage ich, du hast die falsche Anleitung. Und um das geht's, wenn ich geistlich prüfe, wenn ich geistlich etwas anschaue und ich merke, irgendwie kommt da was raus, was überhaupt nicht in den Alter, was irgendwie zusammenpasst, dann muss ich zu meinem Chef gehen, dann muss ich zu Jesus gehen. Sag, irgendwie passt da was nicht. Gottes Wort dient dem Leben. Und das ist das, was mich immer wieder beschäftigt, wenn wir Diskussionen bei uns in der Gemeinde zu bestimmten Fragestellungen haben. Und Geschwister mit einer bestimmten Denke oder mit einer bestimmten Sicht der Dinge kommen, was sie geprüft haben, dann ist für mich eine der zentralen Prüfkriterien, ob das, was bei der Prüfung rausgekommen ist, richtig sein kann. Die Frage, kann ich das leben? Kann ich das leben? Können wir als Gemeinde das leben? Wort Gottes ist Wort zum Leben. Und wenn mir gesagt wird, ich brauche einen Stab für eine Schneeschaufel und es kommt das dabei raus, dann kann ich es weder leben, noch ist Dienst zum Leben. Das ist gefährlich. Das Ding bricht. Macht der Kind sowas? Das bricht, gibt scharfe Karten, wird verletzt. Das heißt, wenn ich falsch prüfe, dient das Ding nicht mehr zum Leben, sondern wird gefährlich fürs Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wenn man prüft, weiß, was man prüft und wie man prüft. Wenn ihr darum habe ich den ganzen Abschnitt von 1. Thessalonicher nochmal gelesen, weil hier einige so Dinge benannt werden, die ja auch geprüft werden müssen. Wenn wir das da lesen, ja, weist die Unordentlichen zurecht, ja, ab wann ist man denn unordentlich? Ab wann braucht denn jemand so eine Zurechtweisung? Nur weil es bei dem in der Wohnung nicht wie geschleckt ist? Also ich bin der Meinung, solange jemand bei mir in die Wohnung gehen kann, ohne dass er von wilden Tieren angefallen wird, ist alles okay. Ist es deswegen bei mir unordentlich? Wie schaut es denn aus? Ab wann ist denn jemand schwach, dass er Unterstützung braucht? Und wer ist wirklich stark? Oder ist er nur arrogant und hochmütig? Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die hier genannt werden. Das muss ich prüfen. Und ich muss es so prüfen, dass es dem Leben dient. Und drum, es ist wichtig, verstanden zu haben, um was es geht. Und auch diese Vorbemerkung zu dem Vers 22 ist es ja, wo es dann heißt, prüft alles, aber das Gute haltet fest. Du hast in Vers 20, den Geist löscht nicht aus und Weissagung verachtet nicht. Jetzt haben wir ja so in unserem Kontext von Gemeinde immer so, Heiliger Geist und Aber was Paulus hier sagt ist, und was Paulus im Hinterkopf hat, er sagt, das komplette Wort Gottes ist geistgewirkt. Und das komplette Wort Gottes ist Weissagung. Und wenn er sowas feind sagt, dann will er uns die Augen öffnen für das komplette Reden Gottes und für das komplette Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es zentrale Voraussetzung, wenn ich den Geist Gottes nicht auslöschen will und Weissagung nicht verachten will, dann muss ich das Wort Gottes kennen. Ich muss die Bibel kennen. Ich muss ein Stück weit da drin zu Hause sein. Ich muss verstanden haben, was da gemeint ist. Nicht nur wissen, was da steht. Habe ich es verstanden? Und damit kämpft ja Jesus regelmäßig, dass die Leute sagen, ihr habt es nicht verstanden. Ihr wisst zwar, was da steht, ihr könnt es zitieren, aber ihr habt es nicht verstanden. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das ist es ja. Die Pharisäer und Schriftgelehrten prüfen, oh, 5 Meter zu weit gelaufen. Du hast den Sabbat gebrochen. Und dann kommen ganz kuriose Dinge. Wisst ihr, wie ein gläubiger Jude, der sagt, okay, ich möchte am Sabbat 10 Kilometer weit reisen, wie der das gemacht hat? Ist ganz einfach. Wenn er reich war oder ein bisschen vermögend war, hat er Diener, Sklaven gehabt oder Diener gehabt. Der hat ja am Tag vorher losgeschickt, du pass auf, alle 2 Kilometer baust du ein Zelt, weil zu Hause darf ich ja sein. Alle 2 Kilometer ein Zelt, dann gehe ich von zu Hause nach zu Hause. Und dann komme ich 10 Kilometer weit. Und ein Pharisäer, der das geprüft hat, sagt, der hat gesagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passt nicht. Aber er kommt nicht drauf, was nicht passt. Weil er ja immer zum Haus hat. Ja, klar. Und darum, um was geht's eigentlich? Und es soll zum Leben dienen. Das heißt also, ich muss verstanden haben und ich muss darum ringen, zu verstehen, was ist das Thema. Und dazu muss ich mir Zeit nehmen. Zeit, um im Wort Gottes unterwegs zu sein. Zeit, mit Jesus zu verbringen. Zeit mit meinem Chef, auf gut Deutsch. Weil er ist ja derjenige, der die Dinge festlegt, der so eine Prüfanweisung letztlich auch gibt. Das sagt der Paulus, prüft alles, das ist die Prüfanweisung. Ich soll prüfen. Und Wort Gottes legt dann die Kriterien fest. Vor allem, was sind die Prüfkriterien? Was ist wirklich wichtig? Was brauche ich an Kriterien? Ich sage jetzt, okay, dieser Stab hat, wir sagen ja, eine bräunliche Farbe oder beige oder wie auch immer das nennt. Das ist nice to have. Aber ist nicht relevant, wenn der schwarz war, war es egal. Oder wenn der grün angestrichen war. Oder blau. Da ist nichts davon genannt, dass der Stab irgendeine Farbe haben soll. Ich kann das noch mit aufschreiben, aber ist nicht relevant. Und wenn ich mich jemand danach fragt und ich kann es nicht beantworten, ist es völlig egal. Ist kein ausschlaggebendes Prüfkriterium. Das heißt also, ich muss wissen, was ist wirklich relevant, um die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Und das finden wir im Wort Gottes, im Reden des Heiligen Geistes. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns da drin bewegen, dass wir vertraut sind. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Abschnitt liest, da hast du ganz am Anfang, erkennt die unter euch arbeiten und euch vorstehen in Herrn und zurechtweisen. Ich weiß nicht, wann ihr das nächste Mal vielleicht Ältestenerkennung habt, aber hier steht ein Kriterium. Und das Kriterium ist, der Älteste wird nicht in die Arbeit geschickt, sondern ein Ältester, der diese Begabung und diese Fähigkeit oder diese Berufung hat, der macht es schon lang. Der wird sichtbar. Der ist wahrnehmbar. Und darum mach die Augen auf. Mach die Augen auf. Wer hat Leidenschaft für Jesus, für das Reich Gottes? Wer hat eine Liebe zur ganzen Gemeinde? Und ist, man sieht es ihm, er ist da, er ist verlässlich und so weiter. Also hier ein Kriterium. Und das ist wesentlich. Wenn man dagegen sagt, ich brauche jemanden für die Buchhaltung, das kann jemand sein, der ist total unscheinbar, der taucht überhaupt nicht auf. So, der wird nicht präsent. Den muss ich kennenlernen. Ganz andere Kriterien sind wichtig. Mit Verlässlichkeit, mit Treue, mit Vertraulichkeit und so weiter. Ganz andere Kriterien, die zusätzlich oder nebenbei dazu kommen. Okay, also Kriterien müssen klar sein. Und jetzt, wenn es ums Prüfen geht, wir haben ja hier die Endprüfung gehabt, ja, so in dem Anspiel. Die Endprüfung. Aber in unserem Leben, auch als Christen, gibt es viele Dinge, die eine Prüfnotwendigkeit mit sich bringen. Themen, die das bedeuten, die mit denen es das zu tun hat. Umgang mit Geld. Großes Thema. Wir haben Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira, die ihr Hab und Gut verkaufen und dann einen Teil für sich behalten und so tun, als wäre alles, hätten sie alles gespendet. Und dann diese Aufforderung in 4. Mose 18, wo es um den Zehnten geht. Wie ist das? Ab wann bin ich großzügig? Ab wann bin ich geizig? Wie schaut das aus? Und Jesus macht deutlich, hey, mit dieser Geschichte, wo es um das Schärflein der Witwe geht, es geht nicht unbedingt immer um die absoluten Zahlen. Es geht um was anderes. Und das ist der Punkt, woran mache ich es fest? Was ist wirklich wichtig? Sind die absoluten Zahlen wichtig oder was ist wichtig? Thema Erziehung, Ehe, Familie etc. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Ja, reize ich sie jetzt zum Zorn oder bin ich nur konsequent? Oder ihr Kinder, ehrt eure Eltern. Ehe ich jetzt meine Eltern oder verwahre ich mich nur gegen den Übergriff meiner Eltern in mein Leben, dass sie zu weit hineingreifen und ich nicht mehr ich sein darf, kann. Muss man prüfen. Und da gibt uns Gottes Wort Hinweise, Aussagen und gibt uns dann die Richtlinien und die Kriterien. Und ja, und letztlich auch diese Frage, wo steht Jesus in meinem Leben? Wo steht Jesus in deinem Leben? Ist mein Leben so in der bayerischen Tradition überall irgendwo im Haus ein Herrgottswinkel, den man schön drapiert und wenn jemand kommt, ah, ein Frommer, hoho. Oder habe ich ihm sogar ein Zimmerlein eingerichtet? Ah, oder Königsdisziplin, kleine Kapelle. Aber der Punkt ist ja der, Gott, Jesus will nicht einen Teil meines Lebens. Ich soll Tempel sein. Alles ist seins. Nicht ein schön eingerichtetes Eckerl. Und ja, Jesus redet da viel drüber. Sich die Geschichten anzuschauen, zu lesen, mit Jesus zu besprechen. Herr, gib mir die Prüfanleitung für mein Leben. Was ist zentral? Was ist wichtig? Was sind die zentralen Kriterien? Und damit ich sehen kann, bin ich Tempel oder steckst du im Herrgottswinkel fest? Und ein anderer Punkt, es muss klar sein, welche Toleranzen gelten. Ich habe vorhin das gesagt, okay, der Stab soll mindestens 7 bis 7,5 Zentimeter Umfang haben, er soll maximal 97 Zentimeter lang sein. Das sind Toleranzangaben. Das heißt also, ich kann sagen, okay, das darf variieren in dieser Spannbreite. Und es gibt Dinge, da gibt es null Toleranz. Null. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann kann ich sagen, ja, kann das sein, dass vielleicht was anders auch noch geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das, wie schwierig für mich das manchmal ist, wenn ich im Gespräch mit anderen Menschen bin, die Jesus nicht kennen, und ich dann sage, es geht nur über Jesus. Du bist aber intolerant. Nee, nicht ich, er. Er ist intolerant. Nicht ich. Wer bin ich? Hey, wenn mein Chef sagt, in der Arbeit, das Ding hat, also wenn ich zum Beispiel eine Kurbelwelle oder irgend sowas, ein Pleuel, messen müsste. Hey, Ohrmühtoleranz, nö, 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 mach mal ein Zehntel draus. Dann bringe ich viel mehr Teile raus. Aber das Auto fährt nicht. Das Auto fährt nicht. Hilft gar nichts. Oder vielleicht noch schlimmer, es wird gefährlich, wie mit dem Ding da. Wenn der Chef sagt, null Toleranz, und ich dann hingehe, hey, das nehmen wir nicht so genau. Dann kriegt nicht bloß ich ein Problem, sondern jeder, der mit dem umgeht, was ich ihm gebe. Und andererseits gibt es Dinge, die haben wahnsinnig viel Toleranz. Wenn Paulus im Römerbrief darüber redet, wie man damit umgeht, mit Götzenopferfleisch, und er sagt, hey, der eine halt so, der andere halt so. Der eine hat kein Problem, Götzenopferfleisch zu essen, der andere, den belastet es ihn mehr an. Der macht es nicht. Dann 100% Toleranz. 100%. Und da sehen wir, was für Spektrum das da ist. Und deswegen muss ich wissen und klären, um was geht es eigentlich. Wenn ich hier mit dem Götzenopferfleisch mit null Toleranz anfange, dann habe ich zwei Lager. Der eine toleriert den überhaupt nicht, der andere toleriert den überhaupt nicht. Und da habe ich Kämpfe. Und dann geht's schief. Und wenn ich anfange, bei Jesus tolerant zu sein, dann geht jemand vielleicht in die Hölle statt in den Himmel. Weil ich ihm nicht sage, du kommst an Jesus nicht vorbei. Das hat Konsequenzen, wenn ich hier falsche Toleranzen ansetze. Und was als Schluss wichtig ist, als letzten Punkt, es braucht kurze Kommunikationswege. Wenn bei mir bei dem Test, bei der Prüfung etwas rauskommt, was irgendwie für mich nicht sinnvoll oder nicht konsistent oder seltsam ist, dann gehe ich direkt zu meinem Chef und sage, irgendwas passt damit. Dann gehe ich nicht in die nächste Abteilung. Dann gehe ich nicht irgendwo hinaus an den Straßenrand und frage, was denkst du darüber? Dann gehe ich zu meinem Chef und sage, irgendwas passt da nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Esche oder keine Ahnung? Kurze Kommunikationswege. Und das ist das, was unser Leben mit Jesus ausmacht. Ich brauche ein Leben, ein lebendiges Leben mit Jesus, damit ich diese kurzen Kommunikationswege habe. Ich brauche ein gutes Verhältnis. Ich brauche Vertrauen und Nähe. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und zwar nicht, oh ja, den habe ich mal vor 20 Jahren eingeladen, wo ist er eigentlich? Sondern ich weiß, er ist jetzt hier bei mir. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Thema habe, kann ich sofort loslegen. Ich weiß, wenn ich mir heute Abend Zeit nehme, um diese Thematik mit ihm zu klären oder mit ihm zu besprechen oder irgendwie drüber nachzudenken, mir in der Bibel damit Zeit nehme, mir in seinem Wort in der Bibel entsprechende Passagen zu lesen, dann ist er da und wird mir durch seinen Geist helfen zu verstehen. Ich brauche nicht erst einen Termin machen. Ich weiß, er ist da, wenn ich mit Geschwistern über diese Dinge rede, wenn wir gemeinsam drüber brüten, dann ist der Geist Gottes da, weil kurze Wege da sind. Damit muss ich rechnen, damit darf ich rechnen und darauf kann ich sogar pochen. Du hast versprochen, ich bin bei euch, also bist du jetzt auch hier. Danke dafür. Amen.